Was ist aus Sicht einer Schamanin die Seele?
Weil dann sagen die Verstorbenen, die Ahnen oder die Spirits, hey, Moment mal, du wolltest mit mir in Kontakt treten und jetzt kriegst du plötzlich Angst. Es braucht dafür Angst.
Wie kann sich jemand mit seinen eigenen Spirit Guides auch verbinden? Woran merke ich, ist das jetzt die geistige Welt, mit der ich gerade kommuniziere?
Also ich kann ganz schlecht jemand danach sagen, jemand hat einen roten oder einen schwarzen Pullover oder eine Bluse oder so an. Aber ich kann ja sagen, der hat Magenprobleme oder der ist traurig. Ich bin das Werkzeug, ich bin die Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen und zwischen den Welten. Und jeder von uns hat solche Fähigkeiten.
Ich kann das so klar mittlerweile unterscheiden. Ist das mein Gedanke oder ist es wirklich diese geistige Stimme. Was würdest du sagen für jemanden, der oder die gerade zuhört und sich nach mehr Spiritualität in dem eigenen Alltag sehnt oder wirklich diese Verbindung für sich selber vertiefen möchte zur geistigen Welt? Hallo ihr Lieben, ich freue mich so sehr, dass ihr da seid heute für ein unglaublich besonderes, schönes, inspirierendes Interview mit Andrea Kalf. So schön, dass Dankeschön. Du da bist. Und wir werden über Schamanismus reden, über Spiritualität, darüber, wie du in Verbindung gehen kannst mit deiner eigenen geistigen Welt. Und an der Stelle auch vorab ganz wichtig, eine Triggerwarnung. Wir sprechen unter anderem auch über Suizid. Und wenn du davon auf irgendeine Art und Weise betroffen bist oder selber vielleicht gerade darüber nachdenkst, dann bitte schau in die Shownotes. Du findest da alle Informationen, wo du dich informieren kannst, wo du Hilfe findest, wo du anrufen kannst, wo du aufgefangen wirst. Und das einmal vorab, ganz, ganz wichtig, genau, dass du dir da bitte Hilfe holst. Und wir starten jetzt los in dieses Gespräch, was unglaublich bestärkend und ja, wahnsinnig inspirierend ist. Also ganz viel Spaß. Andrea, ich freue mich so. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und wir hier in deinem schönen Haus auf Maui quasi auf der Veranda sitzen und über Schamanismus reden können. Ich bin mega gespannt. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
Danke, liebe Laura, für die Einladung und schön, dass du in Maui bist.
wo würdest du, also du hast ja eine sehr bewegende, vielseitige Lebensgeschichte, würde ich sagen. Wenn es so einen bestimmten Tag gäbe in deinem Leben, wo du sagen würdest, da, es war wie so eine Weichenstellung, wo würdest du da deine Geschichte beginnen lassen?
Von meinem ganzen Leben? Ja. Von meinem ganzen Leben würde ich sagen, was so eine komplette Weichenstellung war, war der Suizid meines Bruders, wo ich 14 war. Das war für mich eine komplette, weil ich alles in Frage gestellt habe. Ich war in einer katholischen Ganztagesschule und für Beten und die katholische Kirche war ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Und da habe ich alles in Frage gestellt. Gibt es Gott? Gibt es Spiritualität? Also da ist einfach meine ganze Welt erstmal komplett zusammengebrochen und ich musste mich da drin erstmal wieder jahrelang neu finden und auch das Vertrauen wieder haben, dass auch Schmerz manchmal richtig ist.
Gab es einen Moment, wo du für dich, weil also dieser Satz, dass Schmerz manchmal wichtig ist, ist ja für unsere Gesellschaft, wo es ja immer sehr viel darum geht, dass es alles schön ist und dass es uns gut geht und wir sind sehr weit weg ja von wie gehe ich eigentlich mit schwierigen Gefühlen um, wie gehe ich mit Angst um, wie gehe ich mit Verlust um, mit dem Tod um, mit Schmerz um. Was würdest du sagen, war da ein Moment bei dir, wo du gemerkt hast, ah, dafür ist der Schmerz da oder das kann ich gerade durch den Schmerz lernen?
Also das hat mit Sicherheit viele Jahre, ich würde fast sagen 20 Jahre gedauert. Das war nicht von heute auf morgen und das war dann für mich dieses Erkennen ab dem Moment, wo die Frau Kim mich sozusagen gefunden hat als Schülerin von ihr, weil mein Bruder war sehr spirituell und unsere Eltern haben so ein bisschen auseinandergehalten, dass das alles war, was er mir schon mitgegeben hat. Und durch, sage ich mal, durch diesen Schmerz und das alles in Frage stellen, glaube ich, habe ich ein ganz anderes Fundament gehabt und eine ganz andere Stabilität für mich selber nochmal. Also ich habe da drin dann plötzlich das Gute finden können. Ja. Aber es hat eine Zeit gedauert und ich finde, so Zeiten sind wichtig, dass wir uns mit uns auseinandersetzen. Ich musste mich tief mit mir auseinandersetzen und auch mit allem, was so um mich rum war.
Du warst 14, als dein Bruder sich das Leben genommen hat. Wie ging dein Leben von da weiter?
Von da weiter, ich war immer in der Natur, also bis heute ist die Natur für mich mein Kraftspender, mein Wegweiser. Ich habe das auch da, also ich habe sehr früh angefangen zum Skilehrern, ich bin immer am Berg gegangen, ich war also überwiegend in der Natur, das ist einfach so, das wo mir Halt gibt. Und ich habe sehr früh zum Babysitten angefangen. Also Kinder ist für mich einfach so, ich bin Mama von 5 Töchtern und Oma von 2. Und das war für mich also dieses ehrliche, diese wahrhaftige Liebe, dieses Zusammen. Also ich liebe Mama zu sein. Ne? Und habe dann eine Lehre gemacht als Reiseverkehrskauffrau. Bin viel gereist durch meinen Beruf dann, obwohl ich dann schon Kinder gehabt habe. Und habe dann 2006 bin ich schwer an Krebs erkrankt und habe aber kurz vorher die Frau Kim eben kennengelernt. Ja, also ich war zu der Zeit, hätte ich nicht geglaubt, dass ich krank werde. Also das war alles innerhalb von einem Monat dann, das wo meine Welt nochmal komplett auf den Kopf gestellt hat. Ja, das war so.
Bevor wir gleich auf deine Reise dann als Schamanin eingehen und wie das alles begonnen hat, wie würdest du vorher deinen Bezug zur spirituellen Welt beschreiben? Hattest du diesen Bezug? Wie war der? Vielleicht kannst du mich da einmal nochmal mit reinnehmen.
Also wie gesagt, durch den Tod meines Bruders ist ja erst einmal dieses für mich, dieses alles, was ich gelernt habe, auch durch die Schule, was einen ja so prägt, von der ersten Klasse ab bis zur 6. Klasse, das war ja immens prägend für mich. Also wir haben ja mehrmals am Tag gebetet und zwar 3-mal in der Woche, manchmal 2-mal in der Woche mussten wir zum Beichten gehen. Da überlegst du dir als Kind, was habe ich wieder angestellt? Habe ich von dem an den Radiergummi genommen oder den Stift? Oder also dir ist das ja gar nicht so bewusst. Und das war dann plötzlich, das war einfach so Bruch erstmal für mich. Und dann kam aber dazu, dass mein Bruder eben vorher, also wie gesagt, meine Eltern haben immer ein bisschen versucht, das auseinanderzuhalten, doch sehr spirituell war. Und das waren Dinge, die mir dann wieder eingefallen sind. Er war zum Beispiel in Israel 2 Jahre am Kibbutz. Er war damals kurz bei Bhagwan. Und ich habe die vielen Ängste meiner Eltern mitbekommen. Ja, also ich habe das immer als Kind und auch diese Bewertungen für die Spiritualität. Ich für mich habe einfach dann, also durch das, dass ich ja schon seit Kindheit, für mich war nicht nur, dass das eingetreten ist, der Tod von meinem Bruder, ich habe davor geträumt. Seit Kindheit an habe ich immer Träume gehabt, die sie bewahrheitet haben, war dadurch oft unangenehm für meine Eltern oder auch so in der Schule, also nicht an der Leistung, an der hat es nie gefehlt, aber halt so untereinander, ich habe immer gewusst, welche Spielchen oder wenn irgendwie was manipuliert ist oder so. Und habe dann wirklich für mich das schwer anerkennen müssen, dass da was ist, das woanders als wir die anderen sind, weil es gab keiner, mit dem ich mich austauschen konnte. Und hat natürlich auch erst mehr Angst mir gemacht. Ja. Also ab dem Moment, wo das dann tatsächlich mit meinem Bruder eingetreten ist, hat das eine gewisse Schwere erst einmal für mich gehabt. Und aber wie gesagt, ich habe mir durch den Sport, also ich habe unendlich viel Sport gemacht und durch die Anbindung in die Natur und diesen Austausch mit der Natur, das war immer mein Safety-Netz. Ja.
Und dann 2006. Erzähl mir mal von dem Moment, wo du die Diagnose auch bekommen hast und wie bist du damit umgegangen? Wo warst das war wie war dein Leben damals?
Also ich war Mama von 3 Mädchen und war relativ ruhig in meinem Leben. Ja. Glücklich, muss ich sagen, ich war zu der Zeit auch gesund. Ich habe viel Krankheiten als Kind schon immer gehabt, die wo oft gar nicht so wirklich erklärbar waren. Und das war ein Moment in meinem Leben, das so eigentlich relativ easy gewesen ist. Ja. Und ein Freund von mir hat mir erzählt, dass es in der katholischen Kirche Mongolen kommen, die aus dem Kehlkopf singen, ob ich mitgehe. Da habe ich gesagt, naja, das kenne ich nicht, schaue ich mir an. Und auch dann wieder so diesen Rückbezug in diese Kirche zu gehen, wo ich getauft worden bin, das waren für mich immer wieder so Anfänge, wo ich dann gesagt habe, man muss ja im Schmerz dann auch irgendwann anfangen zu verzeihen. Ja, also dieses, und das Annehmen ist ja so wichtig. Und das war so für mich der erste Schritt einfach, dass ich sage, okay, ich gehe auf das wieder zu. Ja, also das ist für mich ja ein Anfang zu dem, dass ich bestimmte Dinge mir aus der Vergangenheit einfach nochmal anschaue, damit ich nach vorne gehen kann. Und das war dann ein wunderschönes Erlebnis. Und ein paar Tage später sagt er, du, wir sind eingeladen von dieser kompletten Gruppe zum Schamanenkongress nahe am Mondsee. Die eröffnen die Zeremonie und du bist willkommen, dass du nochmal mitkommst. Und dann habe ich so gesagt, na, mag da nicht hingehen und möchte damit eigentlich nichts zu tun haben. Und dann haben wir uns geeinigt, wir gehen nicht unter Tag, sondern wirklich nur, wenn abends diese Zeremonie ist. Und so haben wir das gemacht. Und wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt, ich habe kein Gefühl von Krankheit gehabt oder ich war auch nicht auf der Suche oder irgendwie so gar nichts. Und ich bin dann abends, wie die Pause gewesen ist von dem Konzert, auf die Toilette und auf dem Rückweg hält mich asiatischer Mann fest und sagt, er möchte die Telefonnummer von mir. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin verheiratet, es gibt keine Telefonnummer. Und er hat irgendwie nicht locker gelassen und hat dann immer nochmal, also zwei, dreimal gefragt, in einem gebrochenen Englisch natürlich auch. Und dann habe ich gesagt, dann hat er den Satz gebracht und sagt, hey, wir wissen, was mit dir los ist. Und das war für mich so, wo ich mir gedacht habe, wow, da steht jemand von mir, ich kenne die Kultur nicht, ich meine das Reisebüro, ich habe viele Reisen, aber das war mir ein völlig fremdes Gesicht. Und da sagt zu mir jemand, er weiß, was mit mir los ist, wo ich es ja oft selber nicht wusste. Also das war so ein Türöffner. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, erzähl mir mal mehr. Und dann sagt er, es gibt hier seine spirituelle Mama und am nächsten Tag wird mich ein Übersetzer anrufen und ich soll ihm doch für das die Telefonnummer geben. Naja, dann habe ich ihm die Telefonnummer gegeben und wusste ja erstmal nicht, was passiert. Mein Freund ging in der Zwischenzeit schon zurück, weil das Konzert ja weiterging und wie zurückgekommen, ich sagte, was war jetzt das und was war da los? Und dann habe ich ihm das erzählt und er sagt, wow, das musst du unbedingt machen und so und hat da gleich so fast schon Druck auf mich aufbauen. Dann sage ich, du, jetzt wart erstmal, ob die wirklich anruft, ob das wirklich alles so ist und mal schauen. Und tatsächlich rief am nächsten Tag eine Frau an aus Hamburg, die deutsch-koreanisch gesprochen hat und hat mir erklärt, dass die sozusagen diese Lehrerin und spirituelle Meisterschamanin mich bittet, dass ich zurückkomme an den Kongress und sie mit mir praktisch privat sprechen möchte. Und ich soll doch das bitte annehmen. Es kostet mir nichts, es wird alles organisiert und so. Na, dann habe ich das mit meinem damaligen Mann abgesprochen und dann haben wir gesagt, okay, dann hören wir uns das halt an und sind dann an einem Freitagnachmittag im Juni 2006 zurückgefahren in das Hotel, im Schlosshotel am Mondsee und haben praktisch Privataudienz gehabt und das war völlig auf einer roten Ledercouch in dem Raum, in dem Hotelzimmer. Und da waren nur zwei andere Schamanen und die Übersetzerin und dann hat sie uns 3 Stunden wirklich das Leben von uns, also von uns beiden, einem die Teile erzählt. Und sie hat mir gesagt, du kannst den Weg links rumgehen und du kannst den rechts rumgehen und beide dieser Wege haben mir überhaupt nicht gefallen. Der eine Weg war eben, dass ich als Schamanin, der andere Weg hat sie gesagt, wenn du den Weg nicht gehst, dann wirst du krank. Also es war beides irgendwie so, eins mit Öffentlichkeit, ich wollte nicht in der Öffentlichkeit sein, also ich wollte mein Leben mit meinen Kindern und in Ruhe und in Frieden. So, das waren so diese beiden Möglichkeiten, die ich hatte. Und wir sind nach denen 3 Stunden völlig verwirrt rausgegangen, weil es war Teile, also ganz viele Teile drin, die wir ja nicht erzählt hatten. Zum Beispiel das mit meinem Bruder, dass ich Träume hatte immer. Und dann hat sie beschrieben, dass ich an einer sogenannten Schamanenkrankheit erkrankt bin. Und dass das meine ganzen Schwierigkeiten oder die Träume, dass ich das nicht weiß und dass ich den Weg als Schamanin zugegen habe. Und das war, wie gesagt, an einem Freitag und sie wollte am Sonntag an dem Kongress sozusagen eine Einweihung machen, vor allen Leuten. Und da ist bei mir natürlich die komplette Panik ausgebrochen. Als erstes sage ich meine Eltern, ich streng katholisch erzogen gewesen, geht alles nicht, also kann ich einfach nicht machen. Und dann hat sie uns gebeten, dass wir nochmal zurückkommen. Und das haben wir dann auch gemacht und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht, sie soll jetzt bitte wirklich jemand anderen nehmen, weil ich glaube, sie hat sich geirrt. Und dann hat sie gemeint, nein, sie hat sich auf gar keinen Fall geirrt und sie hat mir ein Gebet mitgegeben und beten war ja kein Problem in dem Sinn, das habe ich auch dann tatsächlich gemacht. Und hat mir eine Kontaktadresse gegeben, das war alles, was ich dann gehabt habe, ja, und es war irgendwie eine Enttäuschung von ihrer Seite, sie war aber nicht böse, ja, sondern sie hat bloß ganz, ganz stark und ganz vehement gesagt, ich weiß, wir sehen uns wieder. So sind wir auseinandergegangen. Und irgendwie habe ich das dann so ab Ata gelegt, gell. Ich bin dann nochmal von dem Freund gefragt worden und sagte, warum hast du das nicht gemacht? Und das ist ein Riesenangebot und so. Sag ich, du, ich passe da einfach, glaube ich, nicht rein. Und dann 5 Wochen später sagt mir meine große Tochter, sie hat ihren ersten Freund. Dann habe ich gesagt, gehen wir gemeinsam zum Frauenarzt. Und damit du weißt, wie das alles läuft und so. Und das war ein Freund von uns, mit dem ich zusammen die anderen Töchter entbunden habe. Na, und dann sagt er plötzlich, Andrea, du hast einen großen Tumor und wollt mir noch aus der Praxis ins Krankenhaus praktisch sofort. Und dann habe ich gesagt, jetzt stopp, muss mir erstmal um mein Kind kümmern und hab mir um mich selber. Es ist ja, es ist eine Welt komplett zusammengebrochen. Also ich war für 3 Tage komplett für niemanden mehr verfügbar. Also ich habe nur noch gewarnt und es ist einfach komplette Welt zusammengebrochen und auch den Druck von dem befreundeten Frauenarzt, das muss jetzt sofort sein und gleich und dem gleich rumtelefoniert und so. Das war einfach furchtbar für mich. Und so nach 3 Tagen im Bett liegen und Decke über dem Kopf und nur weinen, habe ich gesagt, ich brauche erstmal Luft, ich muss raus, ich kann überhaupt, die einen ziehen hier, der andere zieht da, ich höre mich selber überhaupt gar nicht mehr, was ich brauche, was ich möchte, wo mein Leben für mich selber steht. Und dann habe ich zu meinem damaligen Mann habe gesagt, weißt du was, ich fahre einfach jetzt mit dem Auto, ich weiß nicht wohin. Wir haben so ein großes Auto gehabt, wo wir früh Radl gefahren sind. Tue mir eine Matratze rein und ich muss irgendwo ins Meer. Ich muss alleine sein, ich kann nicht hören, was du machen würdest. Ich kann nicht hören, was meine Eltern oder meine, ich kann niemanden. Die Freunde, jeder hat dir irgendwas anders gegeben, was sofort passieren soll. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Auto bis nach Spanien, Andalusien und bin da erstmal am Meer gewesen und mit dem Auto geschlafen und habe nichts anderes als wieder in der Natur. Also ich bin wieder bei der Natur angekommen gewesen und habe nach ein paar Tagen kam mir irgendwann die Begegnung mit der Frau Kim. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas muss ja an der Geschichte dran sein, das wo vor ein paar Wochen passiert ist, plötzlich jetzt diese schon fast lebensbedrohliche Diagnose und irgendwelche Zusammenhänge muss das geben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte jetzt einfach mehr wissen, was steckt da mehr dahinter, was sind die Bedingungen, wenn ich nach Korea gehe und so weiter und so fort. Und habe dann am 5. August 2006 nach Korea geschrieben, ich komme, aber ich muss die genaueren Bedingungen einfach wissen. Und für mich war einfach klar, es ist eine Kombination aus beiden. Ja, es ist nicht nur das eine und auch nicht das andere, sondern irgendwas gibt es da, was ganz
betrifft. Also
wenn du
sagst, es ist weder das eine noch das andere, es ist weder der reine Schamaninnenweg noch rein zu Hause sein, meinst du?
Ja, also es war beides. Es war für mich, es ist nicht rein, ich gehe jetzt nur und lass mich operieren und lass das andere aus. Es war irgendwie so eine Kombination aus beiden für mich. Und ich konnte das aber nicht so erklären. Und wie gesagt, habe ja immer den Druck von der Familie gehabt. Und was für mich dann noch mit das Ausschlaggebende war, du fängst ja dann relativ schnell an zu suchen, wenn du so eine Diagnose hast. Und habe dann eine Heilpraktikerin gefunden in Bad Reichenhall, eine chinesische Heilpraktikerin, und bin zu der gefahren. Und die hat meine Fußsohlen angeschaut und hat dann nochmal gesagt, habe ich zum zweiten Mal in meinem Leben gehört, hey, du hast Schamanenkrankheit. Und das war für mich dann nochmal dieses Ausschlaggebende, weil die Frau wusste nichts von der Bewegung, von der Begegnung an dem Schamanenkongress und hatte ja davon überhaupt nichts. Ja.
Für alle, die noch nie von der Schamanenkrankheit gehört haben, kannst du einmal kurz erklären, was das ist?
Also da gibt's etliche wissenschaftliche, ethnologische Studien darüber. Das Bild ist sehr vielfältig. Also das können körperliche, psychische Beschwerden sein. Das kann sein, dass man nicht essen kann. Das kann sein, dass einem viel schwindelig ist. Das kann sein, dass man Stimmen hört. Also es gibt ganz, es hat ein ganz breites Bild. Aber der Schamanenlehrer erkennt es, wenn der Schüler das sozusagen hat. Und die Heilung ist in dem, also das Wort Heilung darf ich ja nicht nehmen, das ist jetzt nur das, so wie es gesprochen wird in den Büchern, wird angewandt, also in dem, dass du Einweihung, Initiierung und die Lehre und den Weg dann verfolgst. Das ist der Hintergrund.
Also die Medizin für die Schamanenkrankheit ist, dass man selber den eigenen schamanischen
den Ruf,
Weg
genau, an, den Ruf der folgt. Götter folgt, genau, und das annimmt. Und das ist halt nicht immer ganz einfach, weil du krempelst dein ganzes Leben ja um. Und das war für mich der Ausschlag, dass diese Frau das nochmal gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, es muss was dran sein. Innerhalb von 1,5, 2 Monaten, und die war auch wesentlich älter, also die war schon eine reife Frau, beide hatten nichts davon. Also das war das, wo mein Vertrauen so blind gewesen ist, weil ich gesagt habe, was hat die südkoreanische Frau davon? Was hat die Frau in Bad Reichenhall davon? Also die haben ja nichts. Also die kriegen ja von mir erstmal gar nichts.
Ja, ja, eher im Gegenteil.
Ganz genau.
Viel Arbeit.
Und das war dann so der wirklich so dieser Schlüssel, wo ich dann gesagt habe, okay, es muss tatsächlich wirklich also was dran sein und ich gehe den Weg. Und dann sind die Bedingungen von Korea so nach und nach per E-Mail reingekommen und da war unter anderem, dass ich erstmal keine Operation haben soll. Ja. Und das war für mich natürlich wow. Ja, jetzt bin ich da auf der einen Seite hier sofort und jetzt und meine Familie natürlich und jetzt sagt hier die Gegenseite erstmal nicht. Und dann habe ich mir gedacht, dieses Extrem, das passt auch nicht zu mir. Und ich habe dann wirklich Gott sei Dank in München einen ganz erfahrenen Arzt gefunden. Und der, ich habe dem die Geschichte komplett erzählt. Und hat er gesagt, Andrea, weißt du was, ich gehe das mit dir. Und wenn aber der Punkt für mich erreicht ist, dass ich nicht mehr tragen kann, dann musst du auf mich hören. Und das war für mich auch wieder hier die beiden Welten. Das war so der Anfang, wo ich gesagt habe, das ist mein Weg, dass ich das irgendwann verbinde, das schamanische, spirituelle mit der Medizin. Und das war natürlich eine Riesenherausforderung tagtäglich. Also es war wieder so ähnlich wie damals mit meinem Bruder, die eigenen Ängste dir begegnen, wie weit gehst du, wo sind deine Grenzen, die einzuhalten, was ist tragbar für die Familie, was ist tragbar für die Kinder, das ist ein tägliches neues Ausloten.
Und dann bist du nach Südkorea.
Und dann bin ich nach Südkorea, hatte überhaupt gar keine Vorstellung, was mich erwartet. Also ich war dann stark abgemagert. Ich habe nur 48 Kilo damals gehabt. Und bin natürlich dahin geflogen, nicht um Schamanin zu werden, sondern um gesund zu sein und um für meine Kinder und schon gleich gar nicht in der Öffentlichkeit. Und komm da an. Also ich wusste gar nichts. Es war nur, hey, wir haben die Tickets. Du kommst dahin und du wirst vom Flughafen abgeholt. Und ich hatte keine Ahnung, dass von da ab auf mich Presse wartet. Ja, also Presse, Professoren, Zeitungen. Und ich war mehr oder weniger 24 Stunden unter Beobachtung. Also wir haben nicht mehr zusammen
kannst
geschlafen.
Kannst du kurz einmal erklären, woran das lag, dass du dann so empfangen wurdest?
Weil ich die erste Europäerin gewesen bin, die das überhaupt gemacht hat. Also es hat vorher nie jemand... Ich sag immer, den Sprung ins schwarze Wasser gewagt, weil ich wusste ja wirklich nicht, was rauskommt. Und habe überhaupt gar nicht, also die ganze Organisation dahinter, das wusste nicht.
Und weil in Südkorea Schamanismus ja auch eine ganz andere Rolle spielt in der Gesellschaft, oder? Also
ja.
Es ist ja quasi, ja, vielleicht kannst du da kurz einmal nochmal drauf eingehen, weil es ist ja viel mehr ein Teil der Kultur als in Deutschland.
Es ist ein totaler Teil der Kultur. Es ist wie in Bali, also wie in eine aktive Spiritualität, die täglich gelebt wird. Und meine Schamanenmama, die war anerkannt vom Staat als Schamanin. Also das war nicht irgendjemand. Und dadurch war natürlich auch immer die Presse und Fernsehen und so darin interessiert, was, jetzt hat sie jemanden in Europa gesehen, gefunden, der praktisch das können sollte, was die in Korea können. Also ich habe ja 11 Tage dann Einweihung gehabt, Prüfungen nach und nach, wo ich ja nie gelernt habe drüber. Ja. Und das musste ich absolvieren.
Und wie war das für dich? Also wie war es, diese Prüfung zu machen? Bist du durch diese Prüfung gegangen, einfach ganz intuitiv und wusstest, was die Antwort?
Also für mich war es erst einmal, also dieses Ankommen und diesen Druck zu haben, dass jeder auf mich schaut, da war es bei mir vorbei. Ich habe gesagt, das kann ich nicht, ich möchte sofort heim. Das kann auch für mich nicht funktionieren. Also wie soll da meine Krankheit weggehen? Ich habe ja immer nur diese Krankheit im Kopf gehabt. Also das Schamanensein, das war ja Lichtjahre weg von mir. Und habe dann erstmal gesagt, also wie das alles losging, ich mach das nicht. Ja. Und da war mein damaliger Mann, der wenn nicht gewesen wäre, der hat dann gesagt, was, du hast überhaupt nichts zu verlieren, lass dich ein drauf. Und das hat er ziemlich streng gesagt gehabt und das habe ich gebraucht. Das habe ich wirklich gebraucht. Und ab dem Moment habe ich gesagt, okay, ich mach das. Ja. Und ich lasse einfach alles, was ich fühle, was ich spüre, was intuitiv da ist, lasse ich fließen. Ja. Und so habe ich das dann praktisch, diese 11 Tage waren da. Ja.
Und dann?
Und dann waren die 11 Tage vorbei, bin zur Schamanin geweiht worden und bin dann am nächsten Tag auf Bayerisch gesagt, erstmal draußen auch im Garten wieder gesessen. Es war Winter, war sonniger Tag und habe mir gedacht, hey, was habe ich jetzt gemacht? Also wie ich war total verwirrt erstmal. Ja. war verwirrt, habe nichts verstanden. Die Gerüche waren komisch. Die Musik war für mein Ohr teilweise unerträglich. Dann hat es relativ wenig Grenzen gegeben. Ja. Also das war so, ich wurde überall angefasst oder ich musste alles Mögliche anziehen oder wie gesagt, wir haben kein eigenes Schlafzimmer mehr gehabt. Also wir haben am Boden geschlafen. Es war einfach, meine Welt war auf links gedreht. Und haben wir gedacht, naja, wo geht das jetzt, wo geht das hin? Aber ich habe dann gar nicht so viel Zeit zum Denken gehabt, sondern wurde dann gleich auf den ersten Schamanen öffentlichen Auftritt mit in eine andere Stadt genommen und bin plötzlich in der Schamanenkleidung in Korea draußen auf der Bühne gestanden. Und das war so von 0 auf 100 einfach das, ja.
Und du konntest ja kein Koreanisch.
Ich konnte kein Koreanisch, aber ich habe bei der Einweihung Altkoreanisch gesprochen. Also die Götter durch mich haben die Sprache gesprochen. Und ich habe jetzt letztes Jahr in Rom auf einem Kongress für Religionswissenschaften war ein Professor da, der damals bei der Initiation mit dabei war. Und er sagte, Andrea, ich sag dir jetzt, was du damals gesprochen gehabt hast. Und das war der Hammer, weil der war dabei und das hat mir nie jemand erzählt. Ja, also du musst dir vorstellen, Laura, wow. Das war, ich habe zwei Übersetzerin gehabt vom Goethe-Institut aus Seoul. Die konnten mir sagen, Andrea, heb die Tasse, ja. Aber die haben mir dahinter nicht die Hintergründe aufzählen können, weil die haben keine Ahnung gehabt von Schamanismus in dem Sinn, ja. Somit wusste ich nur, habe ich das geschafft, habe ich es nicht geschafft. Gott sei Dank wirklich alles geschafft gehabt. Aber ich habe die Bedeutungen nicht gewusst gehabt, ja. Und das habe ich Jahre später dann mir, ich bin dann über Jahrzehnte, also über 15 Jahre nach Korea hin und zurück, mehrmals im Jahr. Und die sind auch zu mir gekommen, nach Deutschland und auch nach Hawaii. Und habe mir das da erst nach und nach erarbeiten müssen, was all diese verschiedenen Bedeutungen gewesen sind.
Und du hast beide Initiierungen altkoreanisch gechannelt quasi.
Ja.
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 Wow. Wie ging es dann weiter?
Dann kam ich nach Hause, also ich wurde dann schon auf dem Flug richtig krank. Also ich war dann wirklich erschöpft, einfach Fieber gekriegt, ich war richtig krank, bin heim. Meine Eltern haben vor dem Abflug nur gesagt, sie haben keine Tochter mehr, wenn ich das mache und wenn ich nicht sofort ins Krankenhaus gehe, was für mich natürlich extreme Belastung war. Also da war wirklich eine Angst ganz groß im Spiel. Und bin dann einfach wirklich krank heimgekommen. War natürlich froh, weil ich das erste Mal meine Kinder woanders gelassen. Meine Eltern haben auch meine Kinder nicht genommen, weil sie gesagt haben, wir unterstützen das nicht. Also ich habe mir da so wirklich richtig auch gegen die Familie stellen müssen. Was im Nachgang ich dann gelernt habe, typisch ist in Korea. Ja, keiner möchte einen Schamanen in der Familie haben. Die werden eher abgelehnt, ja, weil der Schamane manchmal also ja oft sehr unangenehm ist, weil der kann ja hinter den Masken schauen und der bringt ja die Dinge zum Vorschein. Und bin dann natürlich, also die Frau Kim hat bei der Initiation gesagt, am 19. Tag nach der Einweihung soll ich zum Frauenarzt gehen und soll auch wirklich dem folgen, was er dann sagt. Und bin dann hin und dann hat er gesagt, du, also jetzt ist wirklich Nummer 5 vor 12, jetzt haben wir 12 und jetzt wieder Operation gemacht. Und das habe ich dann auch gemacht und habe aber dann danach, also in einem kleineren Eingriff, als die Medizin eigentlich gedacht hätte, und habe aber dann danach mein Leben komplett umgestellt. Also ich war dann relativ schnell an der ersten Universität eingeladen von koreanischen Professoren, um über die Initiation zu sprechen und habe dann angefangen, wie es in der Initiation war, was die Frau Kim gesagt hat, durch sie, die Götter, wie ich arbeiten soll. Also viel mit meinen Händen, das, was ich sehe, spüre und fühle, weiterzugeben. Und habe das gemacht und bin dann also wirklich mit ihr im permanenten Austausch und bin dann im Frühjahr dann schon das erste Mal wieder zurück nach Korea.
Krass. Wenn du heute mit all dem Wissen, was du heute hast, auf dich zurückblickst, so auf dieses erste Jahr, als du dann als Schamanin gearbeitet hast, all diese Fragen, die du gehabt hast, was würdest du dir heute vielleicht selber mit auf den Weg geben, wenn du da auf dich selber blickst?
Also erstens mal war das erste Jahr extrem schwierig, weil das ja weit weg ist von unserer eigenen Kultur. Ich habe natürlich jedes Mal, wenn ich nach Korea gekommen bin, Zettel voller Fragen gehabt, ja. Und ich wurde angeschaut und also man mehr oder weniger, schau zu, mach es, aber frag mich. Ja, also es war wirklich, also es ist eine ganz andere Form wie uns, also eine ganz andere Mentalität wie bei uns. Ich habe das erste Jahr unheimlich viel geweint, weil ich war ja dann plötzlich weg von meiner Familie, weg von meinen Kindern, weil ich als es kam ja dann alles sofort in die Öffentlichkeit. Also ich habe das gar nicht gewusst. Mein Papa, also Papa fährt an die Tankstelle, ich krieg von der Mama einen Anruf und die sagt, du sag einmal, also das ist ja das Allerschlimmste, was jetzt passiert ist. Du bist in der Zeitung, wir schämen uns nur noch. Das wusste ich alles nicht, Laura. Weißt du, dass das alles so passiert und alles so ist, das ist über mich praktisch hereingebrochen. Ja. Und das habe ich erstmal lernen müssen, damit umzugehen.
Wie bist du damit umgegangen?
Im Vertrauen, also für mich war das, also wo ich auch gesagt habe, dieser Tag danach, was habe ich denn eigentlich hier gemacht in Korea, war für mich dann dieser Satz, diese genau wie damals, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt nicht gleich ins Krankenhaus, war so eine tiefe innere Stimme, dass ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, wer ich bin, aber wenn ich das drumherum einfach nicht verstehe, aber das wird sich mit der Zeit fügen irgendwie, ja. Und so bin ich damit gegangen. Das war eigentlich das Einzige, wo ich dran festgehalten habe.
An diesem inneren, tiefen Gefühl, es stimmt, warst du einfach so ein stimmiges Gefühl.
So eine tiefe Wahrheit. Also als ganz, also ich glaube, das kennt jeder von uns, dieses, wo man sagt, okay, das ist meins und das gehört zu mir und das macht mir einfach aus.
Und wie hast du dann für dich den Weg gefunden, deine Arbeit als Schamanin, dein Mama-Sein, das wieder ineinander zu verweben, quasi.
Das hat schon eine ganze Zeit lang gedauert. Also wir haben dann einen Rhythmus natürlich finden müssen. Es hat sich so als gewandelt. Der Papa war plötzlich daheim bei den Kindern, die Mama war weg. Das war natürlich unangenehm. Und für meine älteste Tochter war das, glaube ich, ganz schlimm, weil es hat so zwei Fronten gegeben. Auch im Dorf, in der Schule, die einen, die das super gefunden haben, die anderen gesagt haben, natürlich, was ist das jetzt für Spinnerei? Die wussten ja auch die Hintergründe nicht von meiner Krankheit. Und das war, glaube ich, für meine große Tochter ganz, ganz schwierig, weil die war damals in der Pubertät und habe ja ich mich schon nicht verstanden. Also wieso sie es verstehen und das tut mir bis heute unendlich leid, ja, dass sie das so durchleben musste einfach.
Habt ihr dazu nachträglich nochmal gesprochen?
Ja, natürlich. Also Wir haben da viel gesprochen und sie hat das ja dann auch mitbekommen mit ihren anderen Geschwistern. Mhm. Genau. Und jetzt ist es Alltag einfach.
Heute ist es normal.
Heute ist es normal, genau.
Okay, das heißt, wir sind jetzt quasi 2006, 2007 genau. Ungefähr. Du hast drei Kinder, du arbeitest jetzt als Schamanin, du bist offiziell initiiert worden von der südkoreanischen Schamanin und arbeitest dich da jetzt rein in dieses Wissen und ich würde damit jetzt wie auch, dass wir einmal vom Gespräch wie so eine Ebene tiefer gehen und dass du uns vielleicht einmal mitnimmst in diese schamanische Welt und vielleicht einmal auch erklärst, weil okay, alle, die zuhören, die kennen mich, es ist ein super spiritueller Podcast, ich rede immer von meinen Spirit Guides und so weiter, das ist hier normal und trotzdem weiß ich, dass, glaube ich, für viele diese geistige Welt manchmal schwer ist zu begreifen. Und als Schamanin, du arbeitest, du bist ein Instrument der geistigen Welt. Würdest du uns einmal damit reinnehmen, was bedeutet für dich die geistige Welt? Auch wie kommunizierst du mit der geistigen Welt? Wie kommuniziert die geistige Welt mit dir? Und auch, wenn für alle, die jetzt nicht als Schamanen oder Schamaninnen arbeiten, sondern ich sag mal einfach normal spirituell sind, also du weißt, wie ich das meine, quasi alltagsspirituell. Wie kann sich jemand mit seinen eigenen Spirit Guides auch verbinden? Wie kann man der geistigen Welt verbinden? Woran merke ich, ist das jetzt die geistige Welt, mit der ich gerade kommuniziere? Genau, vielleicht kannst du uns da einnehmen.
Also in der Initiierung ist es so, dass praktisch die Aufgabe und die Einweihung an sich ist, dass die Götter in den Körper eingelassen wird. Dadurch hast du auch danach diese drei Jahre Lehre, weil du veränderst dich komplett. Also du hast andere Essensgewohnheiten, du hast andere Schlafgewohnheiten, du hast andere Emotionen tatsächlich. Also ich konnte früher, Wut hat's bei mir Das habe ich überhaupt nicht annähernd fühlen können. Das war die größte Schwierigkeit das erste Jahr nach der Initiation, weil mein Körper plötzlich so ganz heiß geworden ist. Also wirklich, und auch Gesichtsfarbe ist dunkelrot geworden. Und das ist zum Beispiel, ist das der Generalgeist, das ist einer der wichtigsten, oder Generalgott in Korea, der ist auch mit auf dem Geldschein mit drauf. Und das ist das, wo du diese Zeit brauchst, dich auch selber wiederzufinden. Du lernst natürlich durch bestimmte Gebete, durch bestimmte Haltung zur Natur, durch bestimmte Himmelsrichtungen die Kontaktaufnahme. Für mich war das Verständnis bis heute so, dass ich plötzlich verstanden habe, das, was ich immer schon als Kind gesehen habe, also dieses Röntgenauge. Also ich kann ganz schlecht jemand danach sagen, jemand hat einen roten oder einen schwarzen Pullover oder einen blauen oder eine Bluse oder so an. Aber ich kann ja sagen, der hat Magenprobleme oder der ist traurig oder der hat gerade ihre Beziehungsprobleme oder hat vielleicht ein Kind verloren oder hat gerade ein super Geschäft abgeschlossen, so. Und das war ja das Unangenehme für meine Eltern, weil die waren beide Geschäftsleute und ich habe dann oft gesagt, du Papa, das stimmt irgendwie so nicht. Und zum Schluss durfte ich dann auch nicht mehr bei diesem Essen mit dabei sein. Und das ist das, diese Stimme in mir ist aber anders wie die Intuition, anders wie dieses Bauchgefühl, das hört nicht auf. Ja, also das ist was, auch wenn ich jetzt als Schamanin arbeite und in dem Gegenüber was sehe, dann nennt man in Korea den Mund das Tor zur Rede. Das muss gesprochen werden. Ja, das verpackt man natürlich. Es gibt im Schamanismus gibt's natürlich harte Aussagen. Das mache ich nicht, weil ich möchte den anderen ja nicht verletzen oder verscheuchen oder so. Aber durchaus in den anderen Kulturen wird das so ganz klar ausgesprochen. Ja. Man hat das Gefühl, man hört wie Stimmen, aber das ist nicht wie Stimmen hören, sondern das ist wirklich in einem drin, wo das passiert. Und du kriegst ja dann auch die Bestätigung im Außen, dass das tatsächlich so ist. Was oft die Schwierigkeit ist, dass das manchmal völlig abgefahren ist, also dass das so aus dem Kontext raus ist, wo du sagst, Mensch, das kann ich gar nicht wissen. Und für mich ist einfach ganz klar, ich mache nichts als Andrea, ich bin das Werkzeug, ich bin die Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen und zwischen den Welten. Und jeder von uns hat solche Fähigkeiten, seine Vorfahren, ist ganz, ganz wichtig. Also die Ancestors mit, weil wir sind ja nur einer von vielen, die hinter uns stehen, und die Kraft nach vorne, also im Hier und Jetzt weiterleben, ja. Und dass das eine gute Aufnahme ist und eine gute Achtung und Ehrung, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das kann jeder. Also es gibt eine Form von Spiritualität im Alltag. Ich sage immer, das Wort Ritual zum Beispiel, ja, wenn man sagt, Ritual stellt sich jeder gleich, jetzt sage ich mal, so wie im Altar vor mir, den großen Altar. Wir machen jeden Tag rituelle Sachen. Wir putzen die Zähne, wir duschen uns, wir waschen uns, wir kämmen, ja. Das ist alles ein gleichmäßiger Ablauf, was rituell ist, ja. Und jeder von uns kann die Kontaktaufnahme zu seinen eigenen, wie du sagst, seinen eigenen Guides. Das ist aber Unterschied zum Schamanen sein. Wir Schamanen, ich spreche jetzt von wir, so wie es in der Kultur ist, wir wünschen dem anderen nicht, dass er Schamane sein muss, weil was haben wir? Wir leiden für den anderen, wir haben sehr wenig Schlaf, wir haben 24 Stunden, 7 Tage die Woche, sagen wir sozusagen, mehr oder weniger auf Empfang. Und es ist klar, wir haben Ritualsgegenstände, wir Glocken und Flacken, wie man hier am Altar sieht. Aber die überwiegende Arbeit findet durch unseren Körper und durch unseren Geist statt. Und das ist mit viel Verzicht, mit viel Demut und mit viel Disziplin verbunden.
Was würdest du sagen, für jemanden, der oder die gerade zuhört und sich nach mehr Spiritualität in dem eigenen Alltag sehnt oder wirklich diese Verbindung für sich selber vertiefen möchte zur geistigen Welt. Was sind Dinge, die man vielleicht auch auf ritueller Basis machen kann, um diese Verbindung zu stärken?
Also ich finde immer ganz schön, wenn man die Natur mit einbezieht, also die Kraft, den Sonnenaufgang, ja, also wenn man sieht, egal wie chaotisch, egal wie auch jetzt im Moment, die Welt ist gerade so in einem Umbruch und die Menschen sind so voller Angst, was haben wir als Beständigkeit? Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Das ist das, wo wir uns als Rituale festhalten können, ja, dass wir aufstehen zum Sonnenaufgang und wenn es nur für eine halbe Stunde ist, danach kann man sie ja eventuell wieder hinlegen, wenn es jetzt nur so früh ist. Aber hier diesen Kontaktaufnahme, mir klar mache, mein Geist für mich selber so anbinde, ja, ich versuche das immer so ein bisschen zu beschreiben wie in einer Hängematte. Die Spiritualität, das Universum wie eine Hängematte betrachte und sage, in die gebe ich mich rein und das ist das, was ich mir wünsche und was ich brauche. Was soll ich dafür machen? Was ist der Ausgleich? Also ein bisschen. Und genauso abends, wenn die Sonne eventuell untergeht, also die Sonne geht sicher unter, aber wenn man Zeit hat, so meine ich das, zum Sonnenuntergang, einfach sagen, okay, und der Tag war gut. Was auch ich mache und was meine Kinder, ich lasse, wenn ihr ins Bett geht, den Tag rückwärts rückpassieren. Also das ist für mich so ein ganzer, wie eine Meditation, ein wichtiger Teil zum Entspannen. Und Rituale kann jeder von uns, indem dass er Feuer anzündet, indem dass er Wasser draußen für sich, dass er Opfergaben gibt, ja, indem dass er einen Rauch, nicht zum Rauchen, aber Inzens anzündet, also Räucherstäbchen. Das dann als Rituale Kontaktaufnahmen und dann aber schon auch, wenn er dann was bekommt, das er umsetzt und dann nicht in Frage stellt. Ja, also da dann nicht an sich zweifelt und auch nicht an der spirituellen Welt, sondern das dann auch so für sich nehmen kann.
So spannend, dass du das sagst, weil ich weiß noch am Anfang bei mir, als ich angefangen habe, wirklich diese ganz klaren Stimmen in mir zu hören, ich war immer so, denke ich mir das gerade aus? Also ich war wirklich so, ist das, denke ich mir das gerade? Also ich war richtig so, was ist das? Ich habe das so krass hinterfragt. Und aber ab dem Moment, ich hatte jetzt gerade erst vor ein paar Tagen, war ich auf dem Haleakala und hatte eine Meditation und diese Stimme, es ist so klar, es ist so klar und mittlerweile, ich bin, wie du sagst, ich bin da, ich gebe mich dem einfach hin, ich bin so, okay, ich schreibe mit, Auftrag gehört, mache ich und bin auch in so einer Dankbarkeit dieser Verbindung gegenüber mittlerweile. Und ich glaube, wie du sagst, es ist einfach ganz wichtig, dem zu vertrauen und auch für sich selber zu lernen, weil ich kann das so klar mittlerweile unterscheiden, ist es mein Gedanke oder ist es wirklich diese geistige Stimme, die ich
genau,
höre und
empfange. Genau, einfach und spürt sich anders an. Und trotzdem finde ich aber auch so wichtig, also ich bin immer wieder, wo ich sage, wow, es ist genauso, also ich werde nie, gehe nie davon aus, das funktioniert, sondern ich bin immer wieder die Wunder, die dann passieren, weil man muss sich vorstellen, zu mir kommen ja sehr schwer kranke Menschen auch oder sehr verzweifelte Menschen und ich als Andrea mache nichts, ich bin das Werkzeug und das Interessante ist ja oft, wie die Götter, wie die Spirits arbeiten, das ist, da gibt's eine total interessante Geschichte, das war relativ am Anfang, wo ich angefangen habe zu arbeiten, da hat eine Frau aus Hamburg einen Termin gehabt, also ist von Hamburg bis zum Chiemsee gefahren, und in der Früh, wenn ich mein Altar, also Wasser gewechselt habe, meine Gebete gemacht habe und also Gebet, Kontaktaufnahme, sagen die Götter, hey, die darfst du nicht ins Haus lassen. Und ich mir, Gott, also kriegst ja dann alle Bedrängungen als Andrea, ja. Und die kommt und klingelt und ich mach die Tür so auf und sag, es tut mir leid, ich kann sie nicht reinlassen. Und dann sagt sie, naja, aber wenigstens auf die Toilette, ich muss so dringend, ich war zu lange unterwegs. Habe ich gesagt, nein. Es tut mir wirklich leid und habe die Tür zugemacht und ich habe schon gehört, sie geht jetzt total schimpfend weg und oh, mir war das so unangenehm, ich war dann kurz geweint und dann habe ich gedacht, das war jetzt total verkehrt, also jetzt habe ich mich wirklich geirrt, also das, was ich jetzt gehört habe, das kann einfach nicht sein. Und 14 Tage später, ich habe den Brief noch, kommt ein Brief und sagt, Frau Kalf, Sie waren das Beste, was mir je passiert ist, ich habe die ganze Heimfahrt über Sie geschimpft, alle meine Symptome sind weg. So. Hab's ich gewusst? Nein, aber ich habe gehört, was mir meine Götter aufgetragen haben. Und das ist das, was ich so immer wieder aufs Neue faszinierend finde, weil ich weiß es einfach nicht.
Total schön. Gibt es noch Rituale im Alltag, die du empfehlen würdest, die jeder machen kann, um einfach seine Energie zu shiften oder um ja, immer wieder, weil was, wenn man jetzt so psychologisch auf den Menschen schaut, die sind ja immer, nicht immer, aber sehr viel einfach im Autopiloten. Mhm. Ja, wir sind in unserem Programm unterwegs und müssen oder dürfen uns ja immer wieder bewusst in diesen Moment bringen, präsent werden und dann, ich sag mal, aus unserem eigenen höchsten Spirit heraus handeln. Gibt es Rituale oder Dinge, die man im Alltag tun kann, um sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden?
Ja, eine Sache nach der anderen zu machen, das ist das Allerwichtigste. Also auch wenn ich einkaufen gehe, dass ich nicht sage, okay, kaufe jetzt eine Woche im Voraus ein, sondern vielleicht wirklich das, was ich brauche, weil es macht es dir einfacher. Du hältst deinen Geist mehr ruhig, als würde oder wenn du dich hinsetzt und du arbeitest, was sage ich, du schreibst, dass das nicht daneben dann an das Handy hast oder daneben nur der Fernseher läuft, sondern wirklich auf eine Sache, bei der einen Sache mit dabei bist, diese Rituale zu pflegen. Und wie gesagt, einfach mit der Natur, ja. Also wirklich dir konkrete Auszeiten nimmst, wo du rausgehst, wo du dich an einem Baum, also wo du dich wirklich an einem Stein, es ist alles lebendig, ja. Wir kommen aus der Natur und wir kehren in die Natur zurück. Also wir machen hier eine Reise, wo wir dann wieder zurückkehren.
Ja, total schön. Wir hatten ja auch mal drüber gesprochen mit dem, immer wenn man über eine Schwelle geht. Ne?
Genau.
Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären.
Dieses, ja, immer wenn ich, also praktisch über eine Schwelle gehe ich in eine andere Welt sozusagen rein. Und wenn ich mir das bewusst mache, ich verlasse den einen Raum und gehe in den nächsten Raum, in den nächsten Umbruch auch mit hinein, ja. Dass ich mir das einfach erlaube. Und ich finde, was so ganz wichtig ist, wenn du sagst, wenn alles so hektisch wird, die größte Hektik hat ja der Mensch an den Entscheidungen zu treffen. Er muss hier ein Ja und hier ein Nein. Solange es ein Vielleicht ist, es ist kein Ja und es ist kein Nein. Und das auszuhalten, das ist so ganz wichtiger.
Ein Kern deiner Arbeit ist ja wirklich diese Verbindung zwischen Spiritualität, Schamanismus und Medizin. Bevor wir da gleich tiefer reingehen, würde ich da einmal die Brücke schlagen, dass wir über die Seele sprechen. Mhm. Was ist aus Sicht einer Schamanin die Seele? Welche Rolle spielt die Seele im eigenen Leben? Und würdest du sagen, dass die Seele manchmal richtig sauer auf uns werden kann, wenn wir nicht das machen, was eigentlich sich vielleicht die Seele hier auf der Schule der Erde gewünscht hat, was wir als Erfahrung bringen? Und würdest du sagen, in deiner Erfahrung als Schamanin, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen physischen Krankheiten und der Seele? Das waren jetzt viele Fragen hintereinander. Fangen wir an mit der Seele. Was ist aus deiner Sicht die Seele? Das ist jetzt eine große philosophische Frage, aber aus schamanistischer Sicht, schamanischer Sicht, was ist die Seele? Kann man das überhaupt, geht das zu definieren? Und vielleicht für alle, die auch gerade zuhören, ist vielleicht ganz schön, mehr sich vielleicht diesen auch hier bewussten Moment zu nehmen, sich einmal gerade wieder mit der Seele zu verbinden und zu sagen, so, ach Seele, hey, stimmt, du bist ja da, ich hol dich wieder rein. Genau.
Ich glaube, dass das für viele Menschen die Schwierigkeit ist, diese Kontaktaufnahme zur Seele, weil wir, sage ich mal, alles, das ist ja das, wo es anknüpft, wo ich zusammenarbeite mit Psychiatern oder Psychotherapeuten, wenn die in Therapie sind, die erzählen das, was sie im Bewusstsein haben. Die Seele ist im Unterbewusstsein, da ist unser Wissen, da ist unsere Anbindung, da ist unser Weg, mit dem wir gekommen sind, mit dem wir weitergehen. Und das macht's manchmal schwierig, weil das manchmal nicht in unseren Alltag reinpasst. Also versuchen wir das so ein bisschen zu verdrängen und raus oder auszutricksen. Aber die kommt immer wieder ganz stark raus. Ja? Und wenn wir sie nicht hören wollen, dann kreiert das Leben schon so, dass sie tragbar wird. Ja? Die Kontaktaufnahme, es braucht Ruhe manchmal dazu. Also wirklich, es kann natürlich durch bestimmte Dinge, die plötzlich passieren, dass sie die Seele sehr stark zeigt. Aber wenn ich jetzt im Alltag wirklich Kontakt, in dem, dass ich wirklich auch wieder in die Natur oder für mich einen Raum gestalte, eventuell auch mit einem Instrument, mit einer Trommel, in dem, dass ich in einen Rhythmus reinkomme, mein Kopf, meine Gedanken still werden und versuche wirklich zuzuhören, was ist da? Was ist der Motor? Das Auto braucht einen Motor. Es kann ohne Motor nicht fahren, kann ohne Reifen nicht fahren. Wir sind Körper, Geist und Seele. Es gehört zusammen, ja. Und für mich ist das Einzige, das ist diese Wahrheit. Ja, das ist das, wo er damals gewusst hat, hey, das ist der Weg, den du gehst. Ja, also den Mut zu haben, dazu zu stehen zu sich selber und zu seiner Seele, das ist für mich die Wahrheit.
Und das ist, glaube ich, der absolute Kern, wenn es darum geht, wie kann man ein erfülltes Leben leben? Ich sage jetzt bewusst nicht ein glückliches Leben, sondern ein erfülltes Leben. Weil, und da interessieren mich deine Gedanken total zu und vor allen Dingen dein Weg ist ja auch ein Beispiel dafür, dass das, was uns die Seele ja sagt, wenn wir in diese Ruhe gehen und zuhören, dann sagt die Seele ja meistens nicht, ja, mach dir einen Kakao, chill dich einfach hin, bleib in deiner Komfortzone.
Nee, die sagt zum Beispiel, alles Laura, bleib noch 4 Monate in Hawaii. Ja. Und dann sagst du, das geht nicht. Ja. Und dann geht schon das Problem los. Ja. Also die ist sehr herausfordernd und die bringt uns meistens aus unserer Komfortzone raus und aus unserer Sicherheit. Ja.
Genau, und da ist nämlich das, was ich so spannend daran finde und warum ich glaube, warum so viele Menschen, inklusive mir manchmal, weil meine Seele, ich liebe meine Seele, aber sie geht mir manchmal fürchterlich auf den Keks, weil es wirklich, ich manchmal denke so, oh, bitte, lass mich doch einen Tag einfach einmal chillen. Ja, oder einfach mal kurz, bitte nicht die nächste irgendwie. Oh, naja, und ich glaube, wie können wir oder wie kann jemand, der vielleicht gerade zuhört und vielleicht letzte Woche in der Meditation war und einen ziemlich klaren Auftrag von seiner oder ihrer Seele gehört hat und in dem Moment aber dachte, what the fuck, mit Sicherheit mache ich das nicht, ja, aber man diese Wahrheit da drin spürt. Mhm. Wie, was du gerade meintest, wie können wir wieder lernen, diesem Weg zu vertrauen, obwohl, oder vielleicht nicht nur obwohl, sondern gerade weil er so herausfordernd ist und uns eben wirklich dermaßen Angst macht auch. Also meine Seele macht mir jeden Tag Angst. Wenn ich der zuhöre, denke ich mir so, das ist nicht dein Ernst, dass du jetzt willst, dass ich das mache.
Das hat meines Erachtens ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun, ja, weil damit, wenn ich in Einklang mit meiner Seele bin und das annehme, was sie mir aufträgt, bin ich verantwortlich dafür, für mein Handeln. Und meistens wollen wir das ja gern abgeben, ja, in jeglicher Situation. Ja. Und das ist für mich so die Überschrift einer heutigen chaotischen Zeit, wo wir sagen, diese Eigenverantwortung, was passt zu mir, was gehört zu mir und vor allen Dingen, was ist mit meiner Seele? Ja. Das ist das, wo kommt es zusammen für mich selber?
Und wenn, also angenommen, jemand sagt jetzt, okay, ich höre jetzt auf meine Seele und ich höre das so klar und ich gehe in die Eigenverantwortung, die Konsequenzen sind aber enorm für mein Leben. Mhm. Lass es bedeuten, wie bei dir damals. Ich fliege, also ich meine, bei dir ist natürlich jetzt nochmal ein ultra extrem, ja, aber ich muss an einen anderen Ort gehen. Ich muss vielleicht die Beziehung verlassen oder mich mit jemandem treffen, wo ich irgendwie super Respekt davor habe, mich und dieser Person zu schreiben.
Absolut,
oder
ja.
Was würdest du sagen, woher nimmt man diesen Mut zu vertrauen, dass die Konsequenzen von dem, was die Seele einem sagt, es wert sind?
Das vergleiche ich immer so, keiner für mich macht ja meine Aufgaben. Ja. Also wenn du jetzt zu mir sagst, naja, Andrea, pass mal auf, ich übernimm Teile von deinem Leben, es funktioniert ja nicht. Ja. Also ich kann sie nur für mich nie annehmen und ändern, auch auf den Hinblick vielleicht, ich habe immer so gesagt, wenn das vielleicht damals, könnte ja gewesen sein, dass das falsch war, diese Entscheidung, war es eine Erfahrung. Ja. Aber ich habe dem Vertrauen geschenkt und ich habe mir zugehört, ich bin mir authentisch geblieben, ja, und habe meine eigene Integrität nicht verlassen. Ich glaube, das ist so dieses Wichtige. Und man stößt dadurch nicht immer, also ich glaube, das braucht man auch, den tiefen Atem zu haben, dass du da nicht immer auf Verständnis und Applaus stößt. Ja, ganz im Gegenteil, ja. Weil die meisten haben ja Angst davor und sind ja dann ärgerlich, weil du es machst. Ja. Und das ist ja dann erstmal, wo man wieder aneckt. Ja.
Ja, es ist so spannend. Also weil auch wenn ich mein Leben reflektiere ab dem Moment, wo ich mich damals dafür entschieden habe, wirklich meiner Seele zu folgen, ich so viele Entscheidungen getroffen habe, wo ich in dem Moment einfach wirklich dachte, oh mein Gott, mache ich das jetzt gerade wirklich?
Und das verstehen ja die meisten nicht, dass das erst einmal gar nichts mit Geld verdienen zu tun hat, ja. Und auch gar nichts mit Freiwilligkeit, dass man sich gesucht hat, weder bei mir noch bei dir. Nee.
Aber es ging nicht anders.
Genau. Das ist der Punkt, ja. Und dieses Annehmen ist ja die Möglichkeit, die man hat. Und irgendwie lernt man dann auf dem Weg, es legt sich keiner für einen anderen hin. Ja, also weder meine Eltern, noch meine Kinder. Es kann für mich, es ist einfach nur für mich. Und nochmal zurück zu dem, zur Seele. Jeder, der schon mal dabei war, wenn jemand stirbt. Ich finde das so ein bewegendes Erlebnis. Ich bin viel bei Geburten auch mit dabei, was ja auch ein unglaubliches Erlebnis ist. Aber eben auch, wenn jemand stirbt, wenn so nach die ersten 20 Minuten, wenn sich die Energie verändert. Also das ist ja wirklich, wo man sagt, es entweicht den Körper was. Ja, es entweicht in die Seele. Das ist für mich so ein befriedliches Erlebnis. Also das ist so, der Körper ist da und die Seele darf weiterziehen. Mhm. Das ist so, ich war bei meinem eigenen Papa dabei, wie er gestorben ist. Also ich durfte das mit. Und wir haben eine ganz tolle Krankenschwester gehabt, die hat dann das Fenster aufgemacht und hat dann wirklich das auch benannt und hat gesagt, und jetzt lass mal die Seele ziehen. Und das war unglaublich für mich. Ich finde, das ist so, da bleibt nicht mehr recht viel Trauer, weil man weiß, es geht weiter.
Und wenn wir da vielleicht dann auch nochmal den Kreis gerade schließen zu dem Suizid von deinem Bruder damals und vielleicht für auch alle, die gerade zuhören, die eine ähnliche Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben. Gerade Suizid ist ja etwas, was für die, die bleiben, einfach unglaublich schwierig ist, weil es...
Kannst du nicht wehren, du hast keine Erklärungen, er hat da nichts hinterlassen gehabt. Ja. Du bist einfach ein Stückerl wütend, dass dir jemand einfach so aus deinem Leben geschlichen hat, dich so hinterlassen hat. Ja. Also du hast alle Emotionen, die man sich vorstellen kann.
Und aus schamanischer Sicht und auch wenn wir sozusagen mit all dem Wissen, mit deinem Wissen über die geistige Welt, mit der Seele, was würdest du jemandem sagen, der gerade zuhört, der vielleicht zum einen auch selber darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen, oder der gerade jemanden verloren hat, der oder die sich das Leben genommen hat. Was würdest du diesen Menschen vielleicht gerade mit auf den Weg geben?
Also aus meiner eigenen Erfahrung ist, würde ich sagen, es gibt keine Abkürzung in dem Sinn. Ja, versuch weiterzugehen. Ja, ich glaube, dass mein Bruder danach nicht unbedingt einfach gehabt hat. Und ich verweise, also wenn jemand sowieso in der Situation ist, da arbeite ich zusammen mit Ärzten und Therapeuten und Psychiatern, also das mache ich nicht alleine. Und einfach den Mut, also woher kommt diese starke Verzweiflung? Ja, also das ist das, wo ich dann ansetze gemeinsam, mit dem, wo man sieht, was ist der Sog so nach weg vom Leben, ja? Weil was ist denn das Wichtigste, wenn wir in Krankheiten sind, dass wir Spaß am Leben wieder haben, dass wir das Leben in vollen Zügen, dass wir uns selber nach vorne motivieren, das ist die beste Medizin, die wir haben können.
Und für jemanden, der wie du erlebt hat, dass jemand gegangen ist, den wir geliebt haben, was würdest du dem Menschen mit auf den Weg geben, wie man vielleicht auch mit dem Menschen über die geistige Welt weiterhin zum Beispiel in Kontakt
sein
kann?
Also ich kommuniziere immer mit meinem Bruder. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Wegweiser. Also wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, dann ist das, und ich habe so eine ganz interessante mit meiner zweiten Tochter, die meine erste Enkeltochter bekommen hat, die wusste nicht, wie mein Bruder unsere gemeinsame Mama genannt hat und wie die schwanger war mit der Kleinen. Also die Geschichte ist faszinierend für mich, dass ich hat sie plötzlich immer gesagt, du Muttel. Und so hat mein Bruder meine Mutter genannt. Ja. Und das war für mich auch wieder, dass ich gesagt habe, er ist so ganz präsent. Und dann kommt die Kleine auf die Welt. Und dann sage ich, wie heißt sie? Ja, Lia. Die erste große Liebe meines Bruders war die Lia aus Israel. Und das ist für mich, ich vergötter mein Enkelkind. Entschuldigung, aber das ist so. Wo ich sage, es ist einfach lebendig, es ist da, es ist nicht weg. Und ich glaube, das, was wir uns bewusst machen, dass es nicht verschwindet, dass es wir halt nicht mehr angreifen können und nicht mehr hören, so wie wir denken zu hören, aber es ist präsent. Und das finde ich so wichtig, dass das einfach da sein darf, dass wir da keine Angst davor haben. Ja.
Und ich finde das so spannend, weil das, was du ja gerade sagst, wir sind ja in der westlichen Welt sehr fixiert auf das auf die Materie, dass wir sagen, es existiert nur das, was ich sehen kann, was ich anfassen kann. Wenn du mit dem Wissen, was du hast, das prozentual einteilen müsstest, was würdest du sagen, wie viel Prozent ist die materielle Welt und wie viel Prozent ist die geistige Welt?
Für mich selber, also über fast 30, 70.
Ja. Und hast du einen Ratschlag für Menschen, die gerne da auch wirklich mehr in die Kommunikation gehen wollen mit der geistigen Welt und vielleicht auch mit Menschen sprechen wollen, die, ne, die nicht mehr jetzt hier in der materiellen Welt quasi da sind? Weil ich glaube, so oft ist es dann dieses, wie können die wirklich darauf vertrauen, ja, sie hören diese Seele, sie sind in Kontakt.
Das ist eine gute Frage, die aber auf der anderen Seite auch viel Mut abverlangt, weil ab dem Moment, wo sie die manchmal dann auch spürbar sichtbar machen, indem das was runterfällt oder das Türen schlagen oder man Schritte hört, entsteht meistens Angst. Und dann wird es schwierig, ja. Weil dann sagen die Verstorbenen, die Ahnen oder die Spirits, hey, Moment mal, du wolltest mit mir in Kontakt treten. Ich habe keine andere Möglichkeit, als solche Geräusche dir gegenüber zu bringen. Und jetzt kriegst du plötzlich Angst, ja. Das sage ich immer, die Geister, die ich rief, ja, was ist jetzt los? Und das ist wichtig, dass man da dann sagt, okay, das ist wieder in der Eigenverantwortung. Ich wollte das, ich hole das her. Also im Kontakt zu bleiben dann auch und ohne Angst, ja, es braucht da keine Angst.
Okay. Ich habe im Podcast gibt es immer eine Community-Frage, also alle, die zuhören, können Fragen einreichen. Und ich würde einmal eine Frage vorlesen und wir können die dann super gerne zusammen beantworten. Und zwar, ich gucke jetzt mal ganz kurz, welche hier. Die ist tatsächlich von Laura. Laura fragt, oft habe ich diese Phasen oder Situationen im Leben, wo viele im Außen von mir was wollen, wobei ich nur endlich wieder einfach mal in meiner eigenen inneren Ruhe sein will. Für mich in Balance und Harmonie, ohne im Außen der Erwartung zu sein oder ständig erreichbar zu sein. Was kannst du mir für einen Tipp oder Rat geben, damit mich der Druck oder Erwartung von außen nicht immer gleich aus der Bahn wirft? Danke und alles Liebe.
Da ist die Frage, warum habe ich den Druck überhaupt? Ja, also wo ist der, was muss ich dem anderen was beweisen? Habe ich gelernt, dass ich Liebe nur durch Leistung bekomme oder durch Aufmerksamkeit oder genüge ich mir selber? Ja, kann ich wirklich bei mir bleiben und in dem schalte dann wirklich alles ab und mir reicht der Raum? Ja, mir ist das genügsam. Und dieses Vertrauen, dass ich nichts verkehrt mache. Also wirklich auch wieder diese Hängematte. Ich habe zusammen mit einer Psychiaterin ein Buch geschrieben. Wir haben da hinten drin.
Ich hab's hier.
Ja, genau. Die Schamanentherapie. Ja. Wir haben da hinten drin auch für den Alltag so Übungen, in dem dass du so mal so kleine Kärtchen nimmst und einfach mal das Wort nur mal wirken lässt. Ja, also überhaupt gar nicht reingeht in die Emotion, sondern ich lese das am Morgen, was begleitet mich den ganzen Tag durch, was macht es mit mir? Ja, einfach so dieses, und ich glaube, das ist das Wichtigste, auch hier wieder diesen Mut zu haben, dass ich sage, okay, und ich bin jetzt wirklich nicht erreichbar. Und es ist ja wirklich dem Gegenüber dann überlassen, wie reagiert der drauf? Und es ist ja dann dem Gegenüber sein Thema, wenn der an mich eine andere Erwartung hat, die ich vielleicht nicht erfülle.
Ja.
Und da den Mut und die Gelassenheit zu haben, zu sagen, das ist nicht meins. Ja.
Superschön, danke dir. In deinem Buch, die Schamanentherapie, was du zusammen mit Dr. Iris Zachenhofer geschrieben hast, die Wissenschaft entdeckt die Heilkunst unserer Ahnen, geht es ja auch um die Verbindung zwischen Medizin, Wissenschaft und Schamanismus. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit reinnehmen, wo du vielleicht siehst oder glaubst, dass Schamanismus und Medizin viel enger miteinander arbeiten kann und wie sie sich ineinander ergänzen? Und vielleicht auch jemand, der gerade eine Diagnose bekommen hat oder ne, an diesem Moment steht, so Gott, was mache ich jetzt? Wie kann sozusagen auch zusätzlich zur Schulmedizin, zur allgemeinen Medizin, zur Therapie, wie kann da Schamanismus zum Beispiel ergänzend auch wirksam sein oder hilfreich sein?
Also in der Zusammenarbeit ist es einfach so, dass wir festgestellt haben, dass die jahrelang schon die Menschen therapieren und einfach irgendwie nicht weiterkommen. Und dann komme ich dazu und durch die Stimmen meiner Götter und durch das, dass ich also Dinge einfach anders wahrnehme und sehe, kann ich sagen, du habt ihr über diese Probleme, habt ihr das schon, ist derjenige, spürt ja seine Seele, ja, was hat's für tragische Traumata gegeben, ja, und dann kommt die Ergänzung dazu und sagt plötzlich, na du, das haben wir überhaupt nie angerissen, warum? Weil der Mensch, der ja in Therapie geht, der erzählt, was er in seinem Bewusstsein hat, ja, aber es ist ja ganz tief unten drin versteckt, was wir zum Beispiel dann wirklich ablegen und drüber überhaupt gar nicht mehr zulassen. Und da, wenn man hinkommt, und da ist eben dann die Frau Zachenhofer, die das ja studiert und gelernt hat, das ist ihre Aufgabe. Also meine Aufgabe ist, unter die Tischdecke zu schauen und zu sagen, hey, hier finde ich das und das. Nimmst du das bitte und bearbeitest es. Und das ist das Gleiche, ob das jetzt im Krankenhaus ist, ja, also ich habe auch Kinder schon in der Onkologie mit den Eltern gemeinsam betreut, wo die Eltern dann mich bitten, die Fragen zu stellen, wo sie selber einfach Angst dazu haben, weil sie eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Beziehung mit dem Kind haben. Und du ja erstens mal eine gewisse Distanz hast, aber ganz anders siehst als Schamane. Ja? Und ich muss sagen, toi, 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 klopf auf Holz. Ich habe noch nie irgendwie Auseinandersetzungen in dem Bereich mit, sondern die Ärzte haben ihre Berechtigung, man hat nicht den Job als Arzt machen müssen und die möchten nicht meinen. Und das ist das, wo das so miteinander in der Verbindung einfach gut geht. Ja, ich nehme ihnen nichts weg und sie mir, und ich möchte nicht recht haben, ja, sondern ich möchte einfach da sein und als Ergänzung helfen.
Und für alle, die vielleicht gerade auch zuhören und selber vielleicht Ärzte sind, Therapeuten sind, und für diesen ganzen spirituellen Bereich total offen sind, hast du vielleicht einen Ratschlag, wie jemand, der in diesem Bereich arbeitet und seine Patientinnen vielleicht, ne, darüber hinaus eben auch spirituell begleiten möchte? Wie fängt man da vielleicht an? Oder hast du einen Tipp an, also man kann sich natürlich an dich wenden, aber an wen wendet man sich vielleicht auch? Also aus
Ja. Also ich finde immer ganz wichtig, dass man wissen muss, also ein Laie kann relativ schnell herausfinden, ob jemand Schamane ist oder nicht. Ja, also du musst dem Schamane nichts erzählen. Ja, also wenn du erst einmal eine halbe Stunde deine Lebensgeschichte erzählst bis ins Detail, Finger weg. Ja, und ich finde Ärzte, die wirklich faszinierende und sehr außergewöhnliche Operationen oder Therapeuten und so, die sind ja auch irgendwo angebunden, die sind ja auch Werkzeug. Ja? Also das ist ja nicht nur, dass die ihren weißen Kittel anziehen, auch wenn sie das vielleicht nicht so benennen. Und jeder von uns ist es wohl irgendwo angebunden. Ja? Also auch wenn es wir nicht spüren, vielleicht manche.
Können wir da nochmal kurz zurückgehen, weil ich finde das super spannend, auch mit diesem Thema. Es ist ja auch generell in der spirituellen Welt so oder auch in der Coaching-Szene. Es gibt halt leider auch viele, die machen keinen guten Job. Es gibt super viele, die machen einen geilen Job, aber es gibt auch viele, die machen keinen guten Job. Und wahrscheinlich ist es mit Schamanen ähnlich. Du hast gerade, also für alle, die jetzt auch gerade zuhören, sagen, ich würde so gerne mich mal, ne, von einem Schamanen oder einer Schamanin behandeln lassen. Du hast gerade gesagt, ich erkenne einen guten Schamanen oder eine Schamanin darin. Du musst eigentlich nichts erzählen, der Schamane weiß.
Dass er nicht selbst ernannt in dem Sinne ist, sondern dass du weißt, wo er gelernt hat. Ja, also dass du diese Linie verfolgen kannst, dass keine Abhängigkeiten entstehen. Also dass der nicht sagt, du musst jetzt 100-mal kommen und nach dem 101. Mal ist alles okay. Ja, dass er dich in deine Eigenverantwortung bringt. Dass es unangenehm manchmal wirklich ist, weil du musst ja bestimmte unangenehme Themen anfassen, damit er Veränderung. Also jeder, der bei mir reinkommt in meinen Räumen, sage ich immer, weißt du, es tritt eine Veränderung ein. Ja? Das kann am Anfang echt ein bisschen unangenehm sein. Ja? Also erwart nicht gleich, dass das hier Streicheleinheiten einfach gibt. Ja? Also es gibt so einen schönen Spruch, derjenige, der wirklich Magie besitzt, der braucht kein großes Werkzeug, aber es tut manchmal weh. Ja?
Spannend. Ich habe in meinem Podcast immer diese Frage, die ich am Ende stelle, und die ist folgende. Stell dir vor, du lebst noch ein sehr, sehr erfülltes, langes, glückliches Leben. Und ich würde irgendwann am letzten Tag deines Lebens in vielen, vielen, vielen Jahren zu dir kommen. Hast du für dich eine eine Einsicht, wie lange du leben wirst? Kannst du das für dich spüren? Ja. Weißt du das?
Ja, ganz genau.
Ja. Und ich würde dann zu dir kommen und würde sagen, Andrea, hi, ich bin's. Und würde dir ein weißes Blatt Papier und einen Stift geben und würde zu dir sagen, pass auf, alles ist weg. Deine Videos, deine Schriften, deine Bücher, es wurde alles gelöscht. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier mit dem Stift drei Wahrheiten schreiben oder drei Weisheiten schreiben, von denen du dir wünschen würdest, oder vielleicht auch gerne drei schamanische Wahrheiten oder Weisheiten, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen, die nach dir noch hier auf dieser Erde sind, danach leben. Was würdest du aufschreiben?
Das ist eine super Frage, weil das ist mein ganzer Beweggrund, warum ich hier sitze, zum Beispiel, dass ich mit dir spreche, ist für mich, wo ich sage, immer, wenn ich nur einen Menschen berühren kann und eventuell der dadurch für sich selber sogar, muss nicht einmal unbedingt zu mir kommen, aber Wendungen in seinem Leben kriegen kann. Das ist so, warum ich auch an Universitäten als Gastdozentin sprich, um die Studenten zu erreichen, einen anderen Blickwinkel. Und da ist das Tolle, dass die Professoren auch dafür offen sind. Bei mir wird draufstehen Natur, meine Seele, meine Stimme und die Liebe, die bedingungslose Liebe, das wird draufstehen. Das sind die Sachen, die uns keiner nehmen kann.
Super schön, danke dir. Gibt es etwas, wo du gerade noch das Gefühl hast, es wurde in diesem Gespräch nicht gesagt, aber es ist dir wichtig, das noch zu sagen?
Also ich möchte dir danken für deinen Mut und für den Weg, den du gehst und möchte ganz viel Kraft geben, auch wenn es manchmal Gegenwinde gibt, das gehört dazu, und dich davon nicht beirren zu lassen, sondern einfach stetig weiter und wirklich in der Anbindung zu deiner Kraft und ja, einfach das mutig weiterzugehen. Und ich bin total glücklich, dass ich dich kennengelernt habe und dass wir das hier an so einem schönen Fleck machen können, und danke dir.
Danke dir. Ja, gleichfalls. Also ne, wir sind jetzt gerade hier in einem schönen Zuhause und ich bin auch ganz beseelt und dankbar für unsere Verbindung und freue mich so. Ich habe dir ja erzählt, dass ich vor einem Jahr immer dieses Innere, diese in meinen Meditationen, meine Stimme, meine Guides immer gesagt haben, du wirst einen Schamanen treffen.
Naja, und das ist ja wirklich jetzt geistig geführt geworden, weil ich habe ja jemanden gefragt, so ein Ding, und dann hat es quasi, nee, du hast kein Interesse so erstmal an mir. Und dann Monate später habe ich es nach oben abgegeben. Und Monate später nimmst du Kontakt zu mir auf, und das war, wo ich dann auch gesagt habe, die Götter machen den Weg.
War ja, Mel hatte eine Zeitung mitgebracht, so eine öffentliche Maui-Zeitung, die lag bei uns auf dem Tisch, und ich blätter die durch, und über dich war ein Artikel drin, und ich war so, krass, das klingt ja super spannend, hab dir eine E-Mail geschrieben und wusste gar nicht, dass du Deutsche auf bist. Das war ja dann so, und es war ja dann so lustig, und dann saß ich hier und dann war ich so, ach, da ist ja jetzt meine Schamanin, so zack. Und es ist so spannend. Also es ist so auch da wieder dieses,
das ist Vertrauen, in dem das der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, dass wir so eine andere Vorstellung von unseren Zeitfenstern haben. Ja, wir denken uns was, das soll jetzt innerhalb von 4 Wochen passieren, dafür passiert sind vielleicht in 5 Monaten.
Ja, absolut. Ja, dieses Divine Timing, ne? Genau. Also, und das gibt es einfach. Wie oft ich in meinem Leben schon gedacht habe, krass, ich war so ungeduldig und ich hätte einfach nur Vertrauen brauchen.
Genau. Ja.
Und es ist alles zum exakt perfekten Zeitpunkt in einer absolut göttlichen Ordnung ineinander aufgegangen. Und da einfach immer wieder sich mit zu verbinden. Und das ist so, und das ist mittlerweile, bin ich da schon, glaube ich, jetzt an diesem Punkt, wo ich durch die letzten Jahre wirklich gelernt habe, wie viel schöner und leichter das Leben ist, wenn man wirklich in diesem Vertrauen ist, dass ich für mich weiß, auch wenn ich es gerade noch gar nicht verstehe, warum oder wie, oder es sich vielleicht auch unangenehm anfühlt, es wird einen Sinn geben. Und
absolut,
er wird kommen. Und sich darauf immer wieder zu verlassen.
Und da ist Maui ein großer Kraftfaktor. Ja, ich sage immer, der nimmt einen oder spuckt einen aus, wäscht einen durch, schmeißt dann in den Trockner. Und das muss man erstmal aushalten.
Ja. Maui. Für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, hey, ich würde super gerne mit dir in Kontakt treten oder was würdest du sagen, wie erreicht man dich am besten?
Am besten über meine Homepage www.andrea-kalf.com. Okay,
perfekt. Ist alles
oder
in den Shownotes.
Oder genau, also so, oder per WhatsApp, also ist alles möglich.
Und auch an der Stelle wirklich meinen allergrößten Respekt und Demut und dass du diesen Weg gegangen bist, dass du damals als junge Mama diesem Ruf gefolgt bist und nach Südkorea reist, ohne Koreanisch zu sprechen und deiner geistigen Führung da gefolgt bist. Ich finde das unglaublich beeindruckend und mutmachend und auch ja einfach total toll, dass du quasi dieses ganze Thema Schamanismus so mit der Medizin verbindest und es so zugänglich machst für so viele Menschen. Weil ich glaube, es ist einfach, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir aufhören dürfen, Recht haben zu wollen, egal auf welcher Seite man steht, und zu sagen, ja, aber ich so, sondern wir haben alle keine Ahnung, wenn wir mal ehrlich sind.
Es geht um die Verbindung. Es geht um einfach die Verbindung.
Es geht darum, wie du gesagt hast, wie können wir das, was jeder von uns mit an den Tisch bringt, in seiner Einzigartigkeit, wie so ein Mosaik an den Tisch bringen und daraus etwas entstehen lassen, was so viel größer ist, als wenn jeder einfach nur sagt, ja, aber nur wie ich es mache, ist es richtig. Mhm. Weil am Ende gibt es 1 Million Wege zur Heilung. Mhm. Es gibt 1 Million Wege, wie jemand in Kontakt treten kann.
Absolut.
Mit sich.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir da alle mal wieder durchatmen und uns erlauben, auch in der Wissenschaft und in der Spiritualität und auch in den Religionen zu sagen, so, hey, lasst uns einfach die Herzen aufmachen und gucken, wie wir unsere Wahrheiten miteinander in Einklang bringen können oder miteinander zusammen wirken lassen können, sodass sie gemeinsam wirklich so ineinander klicken.
Und weil keiner nimmt den anderen was weg.
Genau.
Ja, also das ist ja, es können ja 5 verschiedene Schamanen, jeder hat andere Kombinationen mit seinen Göttern. Das ist ja das Schöne an den großen Ritualen, wenn wir, sag ich mal, 10, 20 Schamanen sind. Jeder bringt andere Antworten, weil jeder hat ein andere Götter in sich. Und trotzdem macht es das große Ganze aus.
So schön. Andrea, danke von Herzen, wirklich. Danke für
dein
Sein. Ich wünsche dir von Herzen, dass du ja einfach da weiter deinen Weg gehst und auch gesund bist und beides in dir auch so miteinander vereinst, dass du in deiner Kraft bist und gleichzeitig für alle irgendwie da sein kannst. Also danke von Herzen.
Danke dir. Danke.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste, deine Laura.